Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Wenn Kanzlerin Angela Merkel sich von ihrer Auslandsreise nach Jordanien und in den Libanon etwas Auszeit von den Querelen mit der CSU erhofft hatte, dann haben sich diese Hoffnungen nicht erfüllt. Trotz der Abwechslung, die das Besuchsprogramm auch am heutigen zweiten Tag bereithielt, etwa hier in einer Schule im Libanon. Denn zwei Tage vor dem Sondertreffen mit Amtskollegen aus der EU in Brüssel, bei dem es ein erstes Sondieren gibt, welche zumindest bilateralen Lösungen in der Flüchtlingskrise möglich sein könnten, vor dem EU-Gipfel Ende des Monats, kommt die Union nicht zur Ruhe. Im Gegenteil, die CSU legt im Streit mit der Schwesterpartei nochmal nach. Iris Marx.
Hier ist sie am Ball. Angela Merkel bei ihrem Besuch einer libanesischen Schule in Beirut, in der auch syrische Flüchtlingskinder unterrichtet werden. Das Land hat extrem viele Flüchtlinge aufgenommen. Merkel reist mit finanzieller Hilfe im Gepäck an, vor allem aus pragmatischen Gründen. Die Flüchtlinge sollen sich möglichst nicht auf den Weg nach Europa machen.
Wir denken, dass es auch gute Gründe gibt, Flüchtlinge in der Nähe ihrer Heimat zu beherbergen, so wie der Ministerpräsident das gesagt hat. Und wir sehen unsere Aufgabe darin, ein zuverlässiger Partner zu sein bei der Finanzierung der Projekte.
Weniger pragmatisch, eher dramatisch verläuft derweil in der Heimat der Streit mit der CSU weiter. Horst Seehofers neueste Eskalation kommt über die Passauer Neue Presse. Darin droht er mittelbar mit Koalitionsbruch. Markus Söder springt ihm bei.
Wir stehen an einer ganz wichtigen Weggabelungsphase, auch der Akzeptanz der Demokratie. Und wir müssen liefern, und zwar alle miteinander. Und ich glaube, das ist jetzt entscheidend, dass das getan wird. Wir in Bayern gehen in die Vorleistung. Wir setzen das um, was woanders noch diskutiert wird. Und ich hoffe, dass andere folgen.
Die CDU keilt mit Blick auf die Asylpolitik zurück.
Der Vorschlag, den die CSU dazu macht, ist vollkommen untauglich und das wissen die auch. Und deswegen geht es im Kern überhaupt nicht um diese Einzelfrage, sondern es geht der CSU darum, dass sie die Koordinaten der Union vollkommen anders ausrichten will.
Der Streit in der Union lässt die Kanzlerin auch bei ihrer Auslandsreise nicht los. In Beirut muss sie sich mit dem anstehenden EU-Gipfel befassen. An diesem Wochenende soll es ein Vorabtreffen geben. Rechnet sie mit Erfolgen? Ihre Antwort: ernüchternd.
Es handelt sich in Brüssel um ein Beratungs- und Arbeitstreffen, bei dem es keine Abschlusserklärung geben wird. Wir wissen, dass es am nächsten Donnerstag und Freitag keine Lösung geben wird auf der Ebene der 28 Mitgliedstaaten, also auf dem EU-Rat, für das gesamte Paket der Migrationsfragen.
Keine Kompromissbereitschaft zeigt etwa Italien, das heute verkündet, keinen einzigen Flüchtling mehr aufnehmen zu können. Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn nehmen an dem Vorabtreffen erst gar nicht teil. Die Zeichen stehen auf Abschottung. Die Folgen einer solchen Politik sieht man jetzt schon. Das nächste Rettungsschiff treibt ziellos auf dem Mittelmeer. Ein sicherer Hafen nicht in Sicht.
Vor 8 Jahren begann das Drama. Griechenland stand am Rande einer Staatspleite und um die abzuwenden, bekamen die Griechen daraufhin Milliardenhilfen von den europäischen Partnern und vom Internationalen Währungsfonds. Im Gegenzug aber auch ein hartes Sparprogramm aufgebrummt. Nun ist der entbehrungsreiche Kraftakt zu einem Gutteil geschafft und das Land soll ab August finanziell wieder auf eigenen Beinen stehen. Vergangene Nacht beschlossen die Euro-Finanzminister nun letzte finanzielle Hilfen. Danach muss Griechenland alte Kredite erst 10 Jahre später zurückzahlen als bisher geplant, jetzt ab dem Jahr 2033. Zudem bekommt das Land eine Abschlusszahlung von 15 Milliarden Euro Kredit, so eine Art Finanzpuffer. Doch nach wie vor lastet ein Schuldenberg von etwa 350 Milliarden Euro auf Griechenland. Nun, soweit die abstrakten Zahlen. Aber wie geht es eigentlich ganz reell den Griechen selbst nach ihrem Finanzkraftakt? Ellen Trapp berichtet.
Aufatmen will Yiyodis Milonas noch lange nicht. Der Bäcker ist selbstständig und hat die Entscheidung der vergangenen Nacht zwar mitbekommen, dass die Euro-Länder Griechenland nach 8 Jahren aus dem Notprogramm entlassen werden. Doch der Unternehmer gibt sich realistisch. Wir waren verschuldet und wir bleiben verschuldet. Ich denke nicht, dass wir feiern sollten, weder die Politiker noch wir, als ob wir was geschafft haben, als ob es ein Triumph sei. Es ist keiner. Das sieht Alexis Tsipras anders. Er besuchte zur Feier des Tages den Staatspräsidenten und witzelte darüber, dass er wohl bald Krawatte tragen müsse. Das habe er seinen Kollegen in Brüssel versprochen, sobald Griechenland aus der Krise sei.
Ich glaube, Herr Präsident, der 21. Juni 2018 ist ein historischer Tag für Europa. Er bringt eine Wende für unser Land. Das bedeutet nicht, dass wir den vorsichtigen Pfad der Sparmaßnahmen und Strukturreformen verlassen dürfen, den das Land braucht. Es bedeutet, dass wir den dornigen Weg der Hilfs- und extremer Sparmaßnahmen verlassen. Der Wirtschaftswissenschaftler Chatzis sieht in dieser Entscheidung noch lange keinen historischen Moment, spricht von einer Zwangsjacke, die Griechenland auch weiterhin tragen müsse. Es ist eine positive Entwicklung, wenn auch nur ein ganz kleiner Schritt. Griechenland scheint aber nicht den Weg des Wirtschaftsaufschwungs zu nehmen, den es schon lange hätte gehen sollen. Wir werden weiterhin unter Beobachtung bleiben. Es gibt keinen Schuldenschnitt, sondern wir haben nur mehr Zeit und geben damit die Schulden an die nächste Generation weiter. Die Jordis Bäckerei existiert seit 1965. Wie lange noch? Die Steuerlast, die Bürokratie, die hohe Arbeitslosigkeit. Noch immer ist in Griechenland jeder Fünfte ohne Arbeit. Jordis Umsatz geht weiter zurück. Der Alltag ist beschwerlich für alle. Es ist wild da draußen, Diebstähle, Gewalt, Arbeitslosigkeit. Es wird überall gekürzt. Ob nun bessere Tage kommen, wird sich zeigen. Die Kaufkraft meines Nachbarn oder meines Mitarbeiters ist in den letzten 10 Jahren aufgrund von Lohnkürzungen um 50-60% gesunken. Damit habe ich weniger Arbeit. Ich habe die gleiche Anzahl an Kundschaft, aber mit weniger Umsatz. Wie soll sich das ändern? Ich sehe keinen Weg. Doch Yioris glaubt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Griechenland wieder Hilfe braucht. Tsipras sieht sein Land auf einem guten Weg, präsentiert sich am Abend siegessicher mit Krawatte, wie er es den Kollegen in Brüssel versprochen hatte.
Die Bundesregierung wertet das absehbare Ende der Griechenlandhilfe als Beleg für die Stabilität der Eurozone. Die Europäer stecken aber bereits mittendrin in neuen Problemen. Der Zollstreit mit den USA droht weiter zu eskalieren. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Jan Hofer.
US-Präsident Trump droht erneut mit Zöllen in Höhe von 20% auf Autoimporte aus der EU. Damit reagiert er auf die von der Europäischen Union verhängten Sonderzölle auf bestimmte US-Produkte. Seit heute sind die angekündigten Abgaben etwa Whisky, Jeans, Motorräder und Erdnussbutter aus den USA fällig. Die Organisation erdölexportierender Länder OPEC will die Ölproduktion erhöhen. Bei einem Treffen in Wien einigten sich die Staaten darauf, die Förderung um mindestens 600.000 Barrel pro Tag auszuweiten. In letzter Zeit waren die Ölpreise gestiegen. Experten zufolge könnte die Entscheidung der OPEC kurzfristig zu leicht sinkenden Benzinpreisen führen. Nach den bekannt gewordenen Problemen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge soll die Behörde Geld für 1.650 neue Stellen bekommen. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios sind die Mittel dafür im Haushalt 2018 bewilligt. Aus dem Innenministerium heißt es dazu, die zusätzlichen Stellen seien vorrangig für den Aufbau der geplanten Ankerzentren vorgesehen. Die Pläne sehen weiter vor, 4.500 befristete Mitarbeiter im BAMF zu entfristen. In Deutschland werden immer mehr Kinder in Kitas und Schulen gefördert und ausgebildet. Das zeigt der aktuelle nationale Bildungsbericht. Trotz aller Reformanstrengungen ist Bildung dabei immer noch maßgeblich von der sozialen Herkunft abhängig. Die Autoren des Berichtes befürchten zudem, dass sich der Mangel an Fachpersonal im Bildungsbereich weiter verschärfen wird. So würden bis 2025 in den Kitas mehr als 300.000 Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland unterlag Serbien im Abendspiel gegen die Schweiz 1:2. Am Nachmittag trafen Nigeria und Island aufeinander. Das afrikanische Team entschied die Partie mit 2:0 für sich. Titel-Mitfavorit Brasilien holte sich gegen Costa Rica den Sieg erst in der Nachspielzeit. Das 1:0 schoss Coutinho in der 91. Minute. Kurz darauf, in Minute 97, fiel das 2:0. Superstar Neymar traf zum Spielendstand.
Elf Krieger müsst ihr sein. Diese Variation einer alten Fußballweisheit gab Sami Khedira vor dem alles entscheidenden Spiel aus. Denn bei der morgigen WM-Partie gegen Schweden droht tatsächlich das, was man kaum auszusprechen wagt, das erstmalige Ausscheiden in der Vorrunde. Es sagt schon viel aus über das Selbstverständnis des deutschen Fußballs, dass das eigentlich unvorstellbar ist. Und so ist das von einer anderen Führungspersönlichkeit entliehene "Wir werden das schaffen" des Bundestrainers auch mehr als reine Durchhalteparole. Sven Kaulbass über den Tag vor dem wichtigsten deutschen Spiel seit Rio, bei dem ein Krieger auszufallen droht.
Sochi. Abschlusstraining am Abend, die Mannschaft steht. Fast. Einer fehlt, ist zwar da, aber nicht dabei. Mats Hummels, der erfahrene Innenverteidiger, verzieht sich in die Deckung der Bank.
Mats Hummels wird sehr wahrscheinlich nicht spielen können. Er hat gestern irgendwie den Halswirbel verrenkt beim Training, konnte dann in keine Kopfballduelle gehen. Jetzt hat sich's heute, bis heute Mittag, jetzt nicht entscheidend gebessert.
Auch das noch. Gegen die Hünen aus Schweden hätte der robuste Hummels ganz gut gepasst.
Schweden ist bei Standards gut, bei hohen Bällen, bei Flanken. Da muss man eben auch in diese Kopfballduelle gehen. Und ich denke jetzt mal eher, dass es wahrscheinlich keinen Sinn macht bei ihm.
Und so kommen wohl andere ins Spiel. Vielleicht Antonio Rüdiger neben Jerome Boateng in der Innenverteidigung oder neben Boateng der Vereinskollege vom FC Bayern, der gut gelaunte Niklas Süle. Klar ist, dass Jonas Hector den Sprung in die Startelf schaffen wird. Grippe überstanden, Hector spielt links hinten. Und für die Aufstellung der Offensivabteilung baut das Trainerteam auf Verwirrung, die Schweden überraschen. Dass der verschmitzt grinsende Mario Gomez zur Abschlusspressekonferenz erscheint, könnte bedeuten, Gomez für Timo Werner, Werner raus, der grinende Gomez rein.
Kann ein Signal sein, kann aber auch ein Bluff sein, wir wissen es nicht.
Der Trainer weiß mehr, sagt es aber nicht. Dafür sagt Gomez, was morgen gegen die Schweden Sache ist.
Ich glaube, dass morgen die Mannschaft gewinnen wird, die diesen Sieg mehr will. Und werden morgen wir sein.
Mit welcher Mannschaft? Löw sucht die, die gegen Schweden passen. Noch ist alles ein wenig verwirrend.
Vielleicht ist es Schicksal, Herr Gomez, sage ich schon, Herr Löw.
Vielen Dank, Herr Werner.
Ja, danke. Also, Herr Gomez, die Frage an Sie. Wird Löw morgen in der Startelf stehen? Also, wird Gomez morgen spielen?
Löw nein. Gomez könnte sein.
Tja, und was für ein Wetter morgen sein könnte, ob Sie zum Gucken der Partie lieber in den Garten können oder doch lieber das Wohnzimmer aufsuchen, das weiß Carsten Schwanke, der hat die Wetteraussichten.
Ja, eins ist auf jeden Fall für alle klar, es wird kein sehr warmer Sommerabend. Ganz im Gegenteil, es wird relativ kühl. Und trotzdem haben wir mal zwei Zonen etwas genauer herausgearbeitet. Es gibt in der Tat eine Wohnzimmerzone, die zieht sich von der Nordsee quer über die Mitte Deutschlands Richtung Erzgebirge, Bayerischer Wald und bis in den Südosten Bayerns. Warum? Weil es hier nämlich ein paar Regenschauer geben kann. Und auch dort, wo Garten stand, nämlich zum einen im Nordosten, zum anderen im Westen und im Südwesten, liegen die Temperaturen um 20 Uhr bei unter 20 Grad. Warm anziehen sollte man sich auch da. Warm anziehen, das gilt auch für die aktuelle Nacht, in der vor allem dann nach Mitternacht neue Regenwolken von der Nordsee in den Norden Deutschlands hereinkommen. Ansonsten bleibt es trocken. Die Temperaturen gehen erneut weit zurück und liegen morgen früh bei Werten zwischen 6 und 11 Grad. Morgen Vormittag dann starten wir im Süden, speziell im Südwesten, recht sonnig. Sonnenschein gibt es auch wiederum an der Ostseeküste vom Darß rüber bis nach Usedom. Aber dazwischen haben wir diese Autobahn von vielen Wolken. Von der Nordsee kommt bis hinüber zum Erzgebirge. Eben erneut wieder mit Regenschauern und am Nachmittag ziehen diese Wolken mit den Regenschauern weiter nach Südosten Richtung Bayern und Sachsen und bleiben dort auch den ganzen Tag. Die Temperaturen liegen meistens bei unter 20 Grad, 15 bis 19 Grad, das werden die Tageshöchsttemperaturen sein. Ausnahme zum einen im Nordosten, in Vorpommern, wenn hier die Sonne längere Zeit scheinen, können es 20 Grad werden. Am wärmsten wird es am Hochrhein, das heißt ganz im Süden Baden-Württembergs mit bis zu 23 Grad. Der Wind weht aus nordwestlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten, der Sonntag ist schnell erzählt, der wird fast identisch sein wie der morgige Samstag. Am Montag gibt es eine Änderung. Es bleibt zwar noch oftmals bewölkt, aber die Temperaturen steigen auf 20 bis 25 Grad. Und zum Schluss kurz der Blick auf den Trend. Und da sehen wir, der Sommer kommt wieder zurück in der nächsten Woche mit Temperaturen bis zu rund 30 Grad.
Das sind doch Aussichten. Vielen Dank, Carsten Schwanke, dafür. Das war's von uns bei den Tagesthemen. Hier im Ersten geht's jetzt auch weiter mit Fußball, nämlich mit einer sehenswerten Dokumentation über Deutschlands große Torhüter, die Nummer 1. Und um 1 Uhr meldet sich Anna Planken mit dem Nachtmagazin. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da, nach dem Spiel. Bis dahin, tschüss.